Liebe Gemeinde, Trut und ich haben uns gefreut, zu euch zu kommen nach Ostermundigen. Wir haben hier viel Schönes erlebt. Und die Erinnerungen, die sind nicht einfach verschwunden, sondern machen uns jeden Tag neu auch dankbar für die Zeit, die wir hier sein dürfen. Ja, ich bringe euch auch noch Gruß von EGW Burgdorf. Wir sind jetzt ein bisschen dort daheim. Helfen dort ein bisschen mit. Sie lassen euch herzlich grüßen. Danke. Der heutige Predigtext ist für viele von uns sehr wahrscheinlich sehr bekannt. Es ist Geschichte von Elia am Horeb. Ich kann nicht das ganze 19. Kapitel lesen, wo die Geschichte beschrieben wird, aber ich werde so einiges daraus nehmen. Wir wissen ja, was im 18. Kapitel beschrieben wird, die Geschichte, wo der Elia vom Karmel war, was der passiert ist. Er hat Gottes mächtige Eingreifen erlebt. Die Balspriester sind alle umgekommen. Das war extrem eindrücklich, sicher für ihn, aber auch sehr fordernd. Er hat seine Kräfte gebraucht. Und was passiert nachher? Ich lese ein paar Verse aus dem 19. Kapitel. Und Ahab sagte Isabel, das war der König von Israel, und seine Frau, alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit deiner Seele tue, wie einer von diesen Seelen. Als er das sah, machte er sich auf und ging weg, um seines Lebens willen, kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging eine Tagereise weit in die Wüste und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und bat, dass seine Seele stürbe. Und sagte, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Das ist der Ausgangspunkt von dem Erlebnis, das er nachher macht am Horeb. Aber da kommen wir in der Predigt noch vermehrt drauf. Ich spüre da bei Elia, er ist enttäuscht, entmutigt. Hang hoch, wenn noch das noch nie war. Also ich hatte jetzt lange nicht ob sie. Wir kennen das so. Enttäuschung, entmutigend sein. Und wie schnell die Mutlosigkeit einziehen kann, sehen wir hier beim Propheten Elia nach einem unbeschreiblichen Hoch mit Karmelereignis kommt der tiefe Fall. Die tiefe Depression. Ja, eben der Elia sieht in seiner Verzweiflung, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich will sterben. Das ist ein Wort, das mich immer bedrückt, weil ich merke, ja, auch ich bin nie einfach weit weg von dem. Es gibt so Situationen, wo auch ich wie zu diesem Satz kommen förmlich und sagen, ja, was bringt es denn noch? Aber versuchen wir jetzt mal am Fall von Elia zu verstehen, wie kommt es zu dieser Entmutigung? Und was hätte so eine Entmutigung und so eine Mutigung für Auswirkungen? Und wie könnte sie überwunden werden? Was gibt es für Hilfe? Zuerst mal zu den Ursachen der Entmutigung. Die Mutigung fällt meistens nicht einfach so vom Himmel. Sie ist Das Resultat von einer gewissen Anzahl von traumatisierten Erlebnissen. Das war beim Elia genau so. Was hat ihn denn traumatisiert, förmlich und entmutigt? Es gibt also verschiedene Enttäuschungen. Er ist enttäuscht von seinen Nächsten. Der Elia ist enttäuscht von der Königsfamilie, von seinem Volk Israel. Nach einem Ereignis auf dem Karmel, wo Gott seine Einzigartigkeit und Allmacht hat gezeigt, hat der Elia gedacht, er war überzeugt, das ist die grosse Wende. Das ist die grosse Wende. Der König und das ganze Volk wird sich jetzt von den heidnischen Göttern abwenden und sich dem lebendigen Gott zuwenden. Und voilà, genau das Gegenteil passiert. Die Königin Isabel lässt Elia ausrichten, hey, was du da hast, macht, es geht nicht spurlos vorbei. Noch in dieser Nacht, noch heute, wirst du umgebracht werden. Und das ist für Elia wie ein Blitz aus heiterem Himmel, wie ein Dolch ins Herz. Er begreift die Welt nicht mehr und ist tief enttäuscht über sein Volk, über einen König. Haben wir auch schon so eine Enttäuschung erlebt, und das tut gäng besonders weh, wenn es von einem Nächsten kommt, könnte man sagen. Wenn es vielleicht sogar von einem Freund oder von einer Freundin oder was du ist, kommt, wenn wir da von Menschen enttäuscht werden, das kann tiefe Spuren hinterlassen, tiefe Wunden aufreißen. Ob es jetzt ihre Ehe ist oder ihre Familie oder vielleicht auch im Geschäft oder sonst in Beziehungen. Manchmal auch in Gemeinden gibt es da oft mal Probleme und Beziehungen zerbrechen. Ich denke, die Pandemiezeit war ja so eine Zeit, wo oft mal innerhalb von Familie und Gemeinden da Zerbruch geschehen ist. Enttäuscht von den Nächsten. Enttäuscht von sich selber. Ich bin nicht besser als meine Väter, sagt der Elia. Der Elia hat einen Auftrag gehabt, eine Mission zu erfüllen. Er setzt sich mit Hut und Haar dafür ein. Und jetzt auf einmal scheitert es. Steht wie vor dem Nichts. Es geht ihm gleich wie seinen Vätern, die probiert in diesem Volk zu dienen und das Volk zu Gott zu führen. Und er merkt, sie haben es nicht geschafft. Ich habe es schaffen so nicht. Ich bin nicht besser als meine Väter. Er fühlt sich schuldig, sieht sich als Versager. Die Mission ist nicht erfüllt. Auch diese Enttäuschung, die Art von Enttäuschungen, kennen wir wohl alle in unserem Leben. Ja, wenn ich so zurückschaue, jetzt im Alter, wenn man schon über 70 ist, schaue man ein bisschen zurück und sieht so manches, was man gemacht hat, ob jetzt das, das Hasli Rügsau war, oder in Afrika, oder eben hier in Ostermundig, oder nachher die Spiez. So zurückschaut und habe mich schon manchmal gefragt, ja, hey, ist die Lebensführung das gewesen, was du dir eigentlich vorgestellt hast? Was du dir vorgenommen hast? Ist die Erziehung die gewesen, wo du hast wollen weitergeben? So im Sinn, dann nicht wie der Vater oder die Eltern, oder? Ich will es dir besser machen. Oder in der Arbeit, im Dienst eben, hast du dir wirklich das gegeben, was es hat gebraucht, um hier vielleicht etwas Neues können anstehen? Ja, wenn unsere Visionen wie Sieven blasen, zerplatzen, fühlen wir uns schuldig und manchmal unnütz. Und hinter dieser Enttäuschung folgt postwendend die Nächste. Wir sind dann auf einmal enttäuscht von Gott. Ich habe geeifert für den Herrn. Gott, du hast meinen Dienst genommen und bevollmächtigt. Was ist jetzt geblieben? Ich bin in eine tiefe Depression gefallen. Ähnliche Worte hören wir ja vom Jeremia auch, wo in den Klagenliedern klagt eben und sieht, du hast mich überschnurrt. Ich hätte diesen Dienst gar nicht angefangen. Und er ist mein Lauf Jesu beissen. Klagt Gott an. Oder ich denke, Naomi, Geschichte aus der Ruth, aus dem Buch Ruth, hat Naomi, wo sie zurückgekommen aus dem fremden Land nach Bethlehem, ihre Heimat, und man sagt, wollen begrüßen, bist du nicht Naomi? Hat sie gesagt, sagen wir nicht Naomi, fertig. Naomi heisst die Liebliche. Sagen wir Mara, die Bittere. Und dann sagt sie, der Allmächtige hat mich bitter gemacht. Gibt es nicht auch Momente, wo wir uns ähnlich fühlen wie der Elia oder eben der Jeremia oder die Naomi? Bringt mich ganz Eifer für Gott und seine Gemeinde überhaupt etwas? Habe ich mich manchmal schon gefragt. Ja, die Ursache von Entmutigung sind oft eben so Enttäuschungen in Bezug auf unsere Nächsten, auf uns selber. Bezogen auf Gott. Und das hat Folgen. Das hat Folgen. Enttäuschungen führen zu Vertrauensverlust. Uns gegenüber, den Nächsten gegenüber, aber auch Gott gegenüber. Und wenn das Vertrauen nicht mehr da ist, dann wird es schwierig im Leben. Dann wird das Leben wie zur Qual. Und die haben vielleicht auf einmal auch wie sinnlos. Warum? Soll ich mich da einsetzen? Und dann kommen Sätze, wie sie der Elia formuliert hat. Und dann passiert so gewiss nichts, was ich kurz noch aufzeigen möchte. Oft kommt es zur Art Schwarzmalerei. Der Elia sagt, ich bin allein übrig geblieben. Ja, wenn das Vertrauen fehlt, ist man nicht mehr fähig, die Realität zu erkennen. Wir sehen nur noch schwarz, wir kreieren aus einer Maus, manchmal auch einen Elefant. Der Elia fühlt sich wie der letzte Diener Gottes im Land. Er ist alleine. In diesem Zusammenhang ist ein Wort in Sinn gekommen, das mich getroffen hat. Das Wort Mutter, Seele, alleine. Schönes Wort, he? Mutter. Da hängen wir alle von ihr ab, zuerst mal. Mutter, die ist wie weg. Und das trifft mich in der innersten Seele, im Innersten. Ich bin eben alleine. Verlassen, einsam, hilflos, ausgeliefert. Aus diesen Gedanken entsteht eine weitere Frage, eine weitere Folge vom Vertrauensverlust, nämlich die Angst. Der Elia, der da so mächtig gewirkt hat, hat panische Angst. Der die grossen Taten Gottes gesehen hat, rennt von der Isabel davon. Und das sehen wir durch die ganze Bibel durch, wie das Gängum auftaucht. Der Ahas, der König von damals, der hat auf einmal auch geschlottert. Jesaja 7, 2 lesen wir, wo die Aramäer sich kommen, hat er geschlottert wie Espenlaub. Oder denken wir an die Jünger. An die Jünger an der Kreuzigung, die sich eingesperrt haben. Panische Angst. Von welchen Ängsten? Bist du betroffen? Plagt dich das manchmal schon? Kommen die Ängste auf? Die Angst eben, alleine zu sein, keine Hilfe mehr zu haben. Und dann kommt die Flucht. Das ist das Dritte. Der Elia lässt sich nicht mehr von Gott führen. Die Angst treibt ihn in die Flucht. Er desertiert aus seinem Dienst förmlich. Und er flieht in die Wüste, lässt noch den Letzten. Kollege, den er hatte, zurück in Beersheba, geht weit raus in die Wüste, so steht es. Er hat das Gefühl, da ist ein sicherer Ort. Vielleicht hat er Darum hat er ja auch gebetet und gedacht, aber Gott kann mir da irgendwo noch helfen. Ja, da muss eine Geschichte von der Hagar-Teiche aus der Jahreslosung. Zweimal ist sie geflohen. Einmal hochschwanger und zum zweiten Mal mit dem Sohn Ismael ist sie auch geflohen in die Wüste. Und hat gedacht, da findet mich vielleicht niemand. Auf der Zehnte war sie, auf der anderen Seite hat sie auch gemerkt, das könnte das Ende sein. Da endet mein Leben. Ja, man sieht, Vertrauensverlust kann in unserem Leben verheerende Folgen haben. Heute, wie kann uns geholfen werden in dieser Situation? Es gibt kein Patentrezept. Und wenn ich da einiges aufliste, dann ist es das, was wir hier bei Mileia entdecken. Wir können es vielleicht nicht eins zu eins auf unser Leben beziehen, aber so Grundelemente, denke ich, die gelten. Heilig von der Entmutigung durch den himmlischen Vater. Die Geschichte Elia lehrt uns, Gott lässt seine Diener, lässt auch die und mich nicht fallen. Gott heilt durch Speis und Trank, das ist durch mich eine fantastische Geschichte. Der Elia, der sterben pfuset. Er ist ja müde, 25 Kilometer ist er im Tag gelaufen, vorher schon die Ereignisse im Karmel. Und jetzt man er nicht mehr fertig pfuset. Und da kommt Gott ins Spiel. Er schickt ihm Engel. Schüttelt ihn zuerst mal ein bisschen. Wach auf! Aber nicht, um ihn zu kritisieren, um ihn zu korrigieren, um zu sagen, was ist jetzt mit dir los, warum machst du das so eins? Sondern um ihm mal etwas zu essen zu geben. Super, Brot und Wasser. Nimm das. Das belebt um so ein bisschen seine körperlichen Kräfte, pausen geht um weiter. Gott lässt sich da nicht lang täuschen. Dann denke ich, pfusen draußen, soll er pfusen? Nein, er gibt nur noch eins durch den Engel wecken und gibt ihm nochmal zu essen und sagt, los, es steht noch etwas vor dir. Iss und trink, dass du zu Kräften kommst. Du hast eine weite Reise vor dir. Die Begebenheit ist faszinierend. Und im Hebräer wird es ja auch gesehen, dass nicht nur die Engel, die sind, die gerade vor Bachen kommen, sondern dass das auch Menschen sein können. Dass wir manchmal Engel beherbergen, die uns helfen, die uns beisten, die uns vielleicht gerade im ganz natürlichen Bereich um Mut machen können oder eben uns in gewissen Sachen weiterhelfen können, damit wir um zu Kräften kommen. Vielleicht ist das ein erster Schritt zurück. Vielleicht bekommen wir durch das um ein bisschen Boden unter die Füße. Gott heilt, indem er sich zu erkennen gibt, zum Elia begegnet. Gott sendet den Elia auf eine Reise, eine weite Reise zum Berg Horeb, wo ja der Moses schon Gott begegnet ist. Das ist eigentlich noch für Elia noch eine eindrückliche Reise gewesen. So, Berg Horeb zu gehen, hat gewusst, was da schon alles geschehen ist. Ich weiß nicht, was ihm da durch den Kopf gegangen ist, aber das muss interessant oder die Reise muss wichtig sein für Elia. Und dort, ja, offenbart sich Gott ihm ganz persönlich. Er nimmt sich Zeit für ihn. Und das fasziniert mich. Er kommt nicht einfach und sagt, so, jetzt ist es so und so, sondern er bereitet die Begegnung vor. Und durch die Vorbereitung von dieser Begegnung, ja, räumt er auch gewisse Vorurteile oder Hindernisse weg. Da ist zuerst mal der Tornado. Aber Gott ist nicht im Tornado. So hat ihn der Elia ja erlebt, Gott, der Mächtige, der auftritt. Es kommt ein Erdbeben. wo die Erde aufreisst. Aber auch in diesem Erdbeben ist Gott nicht in dieser Situation. Es kommt ein Feuer, das alles verkohlt hinterlässt. Aber auch da, in diesem Feuer, ist Gott nicht. Und wenn er das Feuer vom Himmel kommt, in der vorderen Geschichte, er offenbart sich ihm in einem stillen, sanften Sausen. Der Elia entdeckt Gott als der sanfte, gnädige, väterlich-mütterliche Gott in seiner Not. Er merkt sofort, ich bin nicht mehr Mutterseele alleine. Oder wie eben die Jahreslosung lautet von der Hagar, die sie du hast. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das erlebt hier der Elia ganz persönlich. Kommt uns in dieser Offenbarung nicht schon Christus entgegen, wo in seiner Liebe und Sanftmut das geknickte Rohr eben nicht abbricht, zerbricht und der glimmende Docht nicht auslöscht. So beschreibt Jesaja der Gottesknecht Christus. Unser himmlischer Vater ist immer für uns da, wo wir ihn erwarten, aber eben auch nicht erwarten. Ob wir jetzt alles so schönes Erleben wie der Elia auf dem Karmel oder ob wir in der Wüste hocken, umgeben von Sand, umgeben von nichts, wo noch lebensstiftend könnte sein. Ja, Gott will uns begegnen, gerade in seinem Sohn, auf eine ganz persönliche und gnädige Art. Gott heilt, indem er sich offenbart. Gott heilt, indem er zulässt und korrigiert. Gott fragt den Elia zweimal, einmal ist vor der Erscheinung und einmal ist noch nach der Erscheinung. Was machst du da? Und interessant ist, der Elia gibt gar nicht Antwort auf die Frage, sondern er schüttet sein Herz aus. Zweimal genau gleich und sagt, ich habe gekämpft für dich, jetzt bin ich wirklich im Mist, ich sehe nicht weiter und so weiter. Er schüttet sein Herz in Frust aus vor Gott auf eine eindrückliche Art und Weise. Und Gott lässt das zu. Sagt, halt den Mund, das ist Gotteslästerung, was du da machst. Er hat so zugelassen bei einer Naimi-Woche. Er hat gesehen, der Allmächtige hat mich bitter gemacht. Er hat auch das zugelassen, aber er hat nachher für sie geschaut. In der Geschichte der Ruth lese ich, merkt er das sehr schnell. Aber hier auch, Gott lässt zu. Er darf den Frust, der in seinem Herz ist, rauslassen und vor Gott ausschütten. Das dürfen wir auch. Ich finde, das ging immer schön. Also ich mache es zwischendurch wirklich auch. Wenn ich so richtig nicht mehr weiter sehe, und das gibt es etwa noch, dass ich da mal halt doch ein bisschen ausrufe. Vor Gott. Aber eben, Gott lässt den nicht nur zu. Er tut auch korrigierend weiterhelfen. Er sagt dem Elia, du siehst, du bist der Einzige. Aber es gibt noch 7000 Personen in Israel, die ihre Knie nicht bogen vor dem Baal. Die nicht den Baal anbeten. Gott sagt ihm, oft auch uns, dass wir oft Täuschungen aufhocken, die unweigerlich zu Enttäuschungen führen. Wie etwas in unseren Gedanken, aber es ist eine Täuschung förmlich. Wir hocken der auf und das führt dann zu Enttäuschungen und dazu, dass unser Vertrauen untergraben wird. Hier baut Gott beim Elia Vertrauen auf, förmlich, in dem, dass er ihm zeigt, schau, du bist nicht alleine und schau, ich sorge für dich. Und zum Schluss noch das, Gott heilt durch einen neuen Auftrag. Gott gibt dem Elia einen neuen Auftrag. Er, der davongelaufen ist, überkommt einen neuen Auftrag. Er lenkt Elias Blick weg von sich auf eine neue Aufgabe, auf einen neuen Anfang, könnte man sagen. Paul Hoff, glaube ich, heißt er, hat Folgendes gesagt: Eines der besten Heilmittel gegen eine zu starke Beschäftigung mit sich selbst ist das sich in Dienst nehmen lassen für andere. Und das geschieht hier, der neue Auftrag, den der Elia überkommt, führt ihn zurück in die Welt, führt ihn zurück in die Not von dieser Welt, ganz klar. Aber der Elia merkt damit auch, Gott hat noch Vertrauen in mich. Ich habe ausgerufen, ich bin davon gelaufen, ich habe alles Mögliche gemacht, um wegzukommen, um aufzuhören in diesem Dienst. Aber er hat Vertrauen noch in mir. So ein bisschen wie beim Petrus, wo Jesus hat verleugnet. Und Jesus nimmt ihn auf die Seite nachher und sagt, oh, hast du mich gern? Der Petrus, ja, ich habe dich gern. Und nach dreimal, diese Frage, hast du mich gern, sagt Jesus zum Petrus, weide meine Lämmer. Du brauchst dich noch, du bist noch nicht durch. Ich habe eine Aufgabe für dich. Und so sieht das auch aus beim Elia hier. Und es kann gerne um einen neuen Anfang gehen. Es kann gerne um einen neuen Anfang gehen, einen neuen Auftrag. Die Frage stellt sich, vielleicht bei dir, wo stehe ich? Wo bin ich vielleicht auch in einem Loch oder eben in der Wüste? Und wie könnte dieser neue Anfang aussehen? Wie könnte das Vertrauen zu Gott neu entfacht werden in mir? Und wie kann Gott mir neu in Dienst nehmen? Da können wir auch darum bitten, dass er uns das aufzeigt. Ich möchte schließen mit zwei Bibelversen. Der Rind ist eine Verheißung, das ist der im Psalm 147, der Vers 3. Gott heilt, die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Das ist das Grundprinzip von Gott uns gegenüber. Er heilt die zerbrochenen Herzen haben. Und das zweite Wort ist unsere Antwort, die so könnte lauten auf die Zusage Gottes. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm. Amen. Wir beten miteinander. Ja, himmlischer Vater, wir kommen zu dir im Namen von Jesus Christus, unserem Erlöser. Herr, du bist der, der für uns sorgt. Unser Leben ist oft kompliziert, ist so von manchem Schwierigen und Schweren betroffen. Und manchmal wissen wir wirklich nicht mehr aus und ein. Aber du hast gäng noch einen Weg parat für uns. Und dafür danken wir dir. Danke dir, dass du Geduld hast mit uns. Und dass du uns so annimmst, wie wir sind. Wir sind komplizierte Wesen. Aber du verstehst uns in all unseren Verirrungen und Gedanken, die nicht dem entsprechen, was du möchtest. Darum kommen wir auch heute Morgen zu dir, so wie wir sind. Teilweise wirklich vielleicht auch hilflos oder eben entmutigt oder hocken sogar in der Wüste. Möchtest du uns jetzt so begegnen? Möchtest du uns neuen Mut schenken? Möchtest du uns deine Liebe aufzeigen? Möchtest du zu uns reden? Durch das gnädige Säuseln, das barmherzige Dabeisein, kämpfen für uns, um uns. Ja, wir danken dir, dass du das tust. Du hast es für einen Hagar da, du hast es für einen Naimi da, du hast es für einen Elia da, für einen Jeremia. Du wirst es auch für uns tun. Weil du der gleiche Gott bist, gestern, heute und auch in der Ewigkeit. Und in Christus haben wir es ja wirklich gesehen und erlebt. Er, der Barmherzige. Ja, Herr Jesus, dir danken wir, dass du als der Barmherzige, erlösende Herr zu uns bist gekommen, dass du alles gegeben hast für uns, damit wir leben können und über das Sterben raus. Geheimnisvoll, aber wunderbar. Wir danken dir dafür, Herr. Sag nicht wirklich jedes von uns, geht in seiner ganz persönlichen Lebenssituation. Bitte dich darum. Amen.